Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir befinden uns in einer Predigtreihe. Wir haben jetzt schon zwei Texte über und von dem Elisa gehört. Da war er so stärker die handelnde Person. Jetzt kommen wir zu einem Text, der auch in diesem Elisa-Reihe steht, in der Bibel, im zweiten Buch Könige. Da kommt er auch vor als Transporteur des Wortes Gottes, aber er spielt so eine etwas passive Rolle. Aber es ist eine ganz wunderbare Geschichte, und je länger ich in der letzten Woche über diese Geschichte nachdenken durfte und die Predigt vorbereitet habe, desto größer ist mir dieses wunderbare Wort geworden. Wir wollen hören aus 2. Könige 5, Vers 1 und 9 bis 15. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Naaman kam mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er sollte selber zu mir herauskommen und herzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit all seinen Leuten, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort aus dem Alten Testament vom Naaman, das du uns schenkst für diesen Sonntag, für unser Leben. Wir wollen uns jetzt in der Predigt Gedanken darüber machen, was dieses Wort mit unserem Leben zu tun hat. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du das einem jeden Einzelnen zeigen wolltest, ganz persönlich in seine Situation hinein. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du selber in der Predigt gegenwärtig bist, in einem guten Heiligen Geist, und dass wir alle erkennen können, wo wir gerufen und gemeint sind. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du selber diese Predigt segnest. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe diese Predigt überschrieben. Sie haben das vielleicht schon gelesen am Predigtzettel: Naaman, eine Bekehrungsgeschichte in 7 Diptycha. Na, was ist das denn? Musste der Pastor Latzl wieder zeigen, dass er im Lexikon geblättert hat oder dass er Griechisch kann? Was bitteschön sind denn Diptycha? Ein Diptychon, das ist die Einzahl, Diptycha sind die Mehrzahl, ein Diptychon ist ein Bild, das aus 2 zusammengehörenden Elementen besteht. Das ist so ein Stilmittel in der Kunst, dass häufig eben 2 Dinge, die zueinander gehören, gemeinsam abgebildet werden. Häufig schon vorher und nachher oder eben so beide Teile. Manche von Ihnen haben so ein Medaillon, wo ein Bild vom Vater und Mutter drin ist. Nicht? Das ist auch ein Diptychon. Wenn man das aufklappt, links der Vater, rechts die Mutter, das ist ein Diptychon. Und ich möchte Ihnen in dieser Predigt nicht weniger als 7 Diptycha vor Augen malen aus dieser Geschichte. 7 Diptycha, die alle zu tun haben mit der Bekehrung des Naaman. Es gibt immer ein Vorher und ein Nachher. Und das ist so interessant, was sich darum aufstellt. Also da bin ich ganz begeistert. keine Angst, es wird jetzt nicht länger werden, die Predigt, als sonst. Ich mache das ganz kurz. Aber ich möchte die Predigt so verstanden wissen, so, ich sage das mal so in so ein Bild, als würden wir virtuell durch so ein Museum gehen. Und ich hätte da so Bilder gezeichnet. Wir bleiben vor jedem Bild kurz stehen, schauen uns das an und wollen dadurch tiefer in diesen Text eintauchen. Sieben Diptycher, und ich fange an mit dem ersten Diptychon. Naaman, ein armer Mann, ein reicher Mann. Das sind so die beiden Bildhälften des ersten Bildes. Da ist ein armer Mann, da ist ein reicher Mann. Der ist eigentlich sehr reich. Wir werden das auch noch sehen in der weiteren Geschichte halt nicht, wenn dann der Knecht von Elisa den dann betrügt. Unglaublich reich und unglaublich mächtig. Der Naaman ist der Feldherr, der oberste Heeresführer des Königs von Aram. Und wir wissen aus der Geschichte, dass zu der damaligen Zeit die Aramäer, also im heutigen Syrien ansässige Leute, so um 850 vor Christus, die beherrschende Weltmacht waren. Und er war der Kommandeur dieser Truppe der größten Weltmacht. Also der hatte richtig, richtig, richtig Geld. Und er war auch gut gelitten bei seinem Herrn, bei dem König halt, nicht? Also dem ging es richtig gut. Wir haben es hier ja mit, vielleicht wenn man dem König absieht, der Aramäer, mit dem mächtigsten Mann der damaligen Welt zu tun. Und doch ist es ein armer Mann. Es ist ein armer Mann. Das wird deutlich, wenn man das so liest. Ich habe ihn in Vers 1 ja mitgebracht, der wird erzählt, nicht? Er war vor seinem Herrn Wert gehalten und durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Er war ein gewaltiger Mann, so heißt es in der Bibel. Und da kommt dieses Wort hinterher. Jedoch aussätzig. In Wirklichkeit ein ganz armer Mensch, denn bei allem, was ihm irdisch gegeben war, hatte alles Geld, alle Frauen, alles, was man sich nehmen konnte auf diese Welt, das hatte der. Aber die Krankheit bedrohte sein Leben. Der Tod hing wie so ein Damoklesschwert über seinem Leben. Und aller Reichtum, alle Macht, aller Einfluss, alles Ansehen bringt diesem Mann gar nichts. Das ist ein ganz armer Mensch. Denn er hat keine Beziehung zum lebendigen Gott. Doch das ändert sich, nachdem er dann bei Elisa war, auf das Hörwort Gottes hört, als er sich da gereinigt hat im Jordan, dann kommt er zum lebendigen Gott. Und wie verändert, als er dann ein ganz reicher Mann ist. Er hat zwar jetzt noch nicht von seinen Schätzen abgegeben, materiell geht es ihm wie vorher, aber da ist geistlich, hat da eine Veränderung stattgefunden. Ein armer, ein reicher Mann. Und das ist nicht nur hier bei dem Naaman so, dass all die Menschen, die Jesus, die Gott nicht haben, arme Menschen sind, sondern das ist bei allen Menschen so. Denken wir, und das erzählt Jesus in Lukas 5 und Lukas 16, von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Auch da wird wieder kontrastierend gesprochen mit diesen beiden Bildern. Hier der arme Mann, da der reiche Mann, nicht? Aber in Wirklichkeit ist es ganz umgekehrt, nicht? Der arm ist, ist reich, weil er nämlich Gott hat, und umgekehrt, der reich ist und Gott nicht hat, das ist ein ganz armer. Und so ist das auch hier bei der Naaman-Geschichte. Zunächst einmal ist Naaman ein ganz Armer bei all dem Wohlstand, den er besitzt, weil er den lebendigen Gott nicht hat. Und er wird reich, nicht weil er sein Vermögen noch vermehrt oder weil er noch mehr Länder erobert, sondern wird reich, weil er die Autorität des Wortes Gottes gefunden hat. Und das ist der große Reichtum des Lebens. Das ist so das erste Bild, nicht? Der Arme, der Reiche. Jetzt möchte ich Ihnen nicht nur diese Bilder vorstellen in dieser Geschichte, sondern ich möchte Sie auch ganz konkret und euch ansprechen, euer Leben. Und zwar möchte ich jetzt im ersten Punkt, an diesem ersten Diptychon sprechen, zu denjenigen, die noch keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Egal, was du in deinem Leben hast, wie viel Geld du am Sparkonto hast, wie viel Erfolg dir im Beruf geschenkt worden bist, egal, wie gesund du momentan bist, wie gut deine Ehe funktioniert, wenn du Jesus nicht hast, dann wird man sagen können, du hast das alles, jedoch du bist sterblich, jedoch du bist aussätzig. An dir klebt die Sünde, und weil die Sünde noch an dir klebt, wirst du sterben müssen. Da bist du ein ganz, ganz Armer. Und das ist das Erste, was uns dieses Bild sagen möchte, dass wir ohne Jesus verloren sind. Und diejenigen, die Jesus nicht haben, die möchte ich heute aufrufen in diesem Gottesdienst. Hör auf, in dieser Armut zu leben, ohne das Wort Gottes, ohne den lebendigen Gott in Jesus Christus. Sondern mach dich auf, glaub an Jesus Christus. Das zweite Diptychon, das sich um diese Bekehrung stellt, ein zweites Bild: Naaman, ein hochmütiger Mann, ein demütiger Mann. Auch dieses Bild, ich kann nicht malen, aber das würde ich so malen wollen halt nicht. Da sitzt er erst, nicht? Vor der Bekehrung, hoch zu Ross. Der kommt mit seiner ganzen Mannschaft, mit seinem ganzen Reichtum an. Ein hochmütiger Mann, der hat ja Macht. Ich stelle mir das so vor, nicht? Wenn der Präsident Obama kommen würde halt nicht, würde Bremen besuchen und er würde mit seiner Entourage hier vorfahren, vor Martini halt nicht, mit allem, was da ist. in seinen dicken gepanzerten Limousinen halt nicht, vorher 15 Limousinen hinterher, alles voller Polizisten halt nicht, alles abgeschüttelt, überall die Kameras halt nicht. So muss man sich das damals vorstellen, nicht? Und der steigt nicht vom Ross ab. Der Nahmann sitzt da, so wie dann der Präsident Obama in seiner Karosse sitzen würde und nicht aussteigen würde, aber vielleicht was von der Martini-Gemeinde wollte, nicht? So muss man sich das vorstellen. Also bei allem, was er möchte, aber naja, er ist ja der Nahmann, der mächtige Herrführer. Der geht nicht in die elende Hütte von diesem Elisa rein. Elisa schickt ihm dann jemanden raus, das ist nochmal was ganz anderes, warum Elisa nicht rauskommt. Aber er sitzt da hoch zu Ross. Das ist das eine Bild. Und das nächste Bild, was ich zeigen würde, dann der demütige Mann, der abgestiegene Mann. Nicht? Als die zweite Begegnung ist, als er zurückkommt zum Haus von Elisa, da läuft er rein, da springt er von seinem Pferd runter, da spielt das keine Rolle mehr. Ansehen, nicht? Da hat er zum Wort gefunden. Und übrigens nicht nur hier, er hat sich ja vorher schon gedemütigt, ist abgestiegen von seinem Pferd. Nicht, das ist so ein tolles Bild, nicht ein abgestiegener Mann. Naaman, ein abgestiegener Mann. Um in die Wasser des Jordans zu kommen, da konnte er nicht auf seinem Ross bleiben. Da musste er absteigen aus dem Sattel. Damit das Wort Gottes an ihm wirkt, damit er rein wird, da musste er absteigen. Da musste er weg von seinem Hochmut, runter von seinem hohen Ross, ein tolles Bild, runter von seinem hohen Ross, absteigen ins Wasser. Und dann auch absteigen, das war dann kein Problem mehr vor dem Haus des Elisas. Und das ist auch so ein Bild für uns, die wir im Glauben stehen. Wenn wir wollen, dass das Wort Gottes in unserem Leben Wirksamkeit tut, dann geht es nicht, wenn wir am Hochmut festhalten. Wenn wir auf unseren hohen Rossen bleiben, auf die wir uns sowas einbilden. Auf den hohen Rossen unserer Eitelkeit, auf den hohen Rossen unseres Intellektes, auf den hohen Rossen unserer körperlichen Kraft, auf dem hohen Ross unserer funktionierenden Familie oder was auch immer das ist, worüber wir stolz sind, worauf wir uns einbilden, worüber wir hochmütig werden. Wenn wir meinen, in unserem Leben irgendetwas sei etwas und wir bilden uns etwas ein, was wir gemacht hätten, wenn wir hochmütig sind, dann kann das Wort Gottes in unserem Leben nicht wirken. Wir müssen immer wieder absteigen von unserem Ross. Wir müssen immer wieder demütig werden, dass wirklich Gott uns begegnen kann, dass er in uns wirken kann durch sein Wort. In 1. Petrus 5 und an vielen anderen Stellen steht genau dieses Wort, den Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wenn der Naaman nicht abgestiegen wäre vom Ross, hätte das Wort Gottes nicht wirken können. Er wäre ja nicht in die Fluten eben des Jordans gekommen. Und wenn wir nicht absteigen von unseren Eitelkeiten, von unserem Hochmut, dann kann Gottes Wort in unserem Leben nicht wirken. Und das ist das Zweite, was ich an diesem Diptych von dir sagen möchte, was Gott dir sagen möchte. Vielleicht bist du ja schon lange bekehrt, aber so in dir drin ist so viel Hochmut, ist so viel Stolz. Steig ab von deinem hohen Ross des Stolzes, des Hochmutes, damit Gott dich ganz neu segnen kann durch dein Wort. Ein drittes Bild, was ich Ihnen zeigen möchte, da stelle ich mir vor, hier nicht ein spekulierender Mann auf der einen Seite, orientierungslos, der nicht weiß, wo es hingeht, und auf der anderen Seite ein gewisser Mann. Wir lesen das hier, nicht? Da heißt es hier, ich meinte, er sollte selber zu mir rauskommen. Also dieser Naaman hatte gar keine Ahnung, was da richtig passiert. Er hatte Vorstellung, wie jetzt der religiöse Betrieb bei dem vor der Hütte vonstatten gehen kann. Aber wirkliche Ahnung hatte er nicht. Aber als er wiederkommt, als er die Bekehrung erlebt hat, als er gereinigt ist in den Fluten des Jordans, da sagt er das zum Schluss halt, siehe, nun weiß ich nicht. Das macht das. Hier ist der Orientierungslose, der Nichtwissende und hier ist der gewisse Mann. Und das macht es, wenn wir wirklich im Wort Gottes gegründet sind, wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, was ja der Elisa dann letztendlich als der Naaman getan hat, dann werden wir von orientierungslosen Menschen, von Spekulierenden zu Gewissen. Das ist das, was der natürliche Mensch zu allen Zeiten denkt, nicht vom Evangelium, dass er Meinungen hat. Der nicht wiedergeboren ist, der hat so Ahnungen und stellt sich selber etwas vor, wie die Bibel ist, wie das Evangelium ist, nicht? Ich meinte, der Mensch sei doch im Grunde gut. Die Bibel sagt, der Mensch ist im Grunde knüppelhartschlecht, aber die Welt denkt ja, eigentlich ist doch ganz viel Gutes im Menschen. Der natürliche Mensch sagt, ich meinte, dass Gott es nicht so genau nimmt, nicht? Ich habe zwar die 10 Gebote, aber naja, also nach meiner eigenen Rechnung halt nicht, dass ich da mal rumgeknutscht habe mit meiner Sekretärin, also das gilt nicht als Ehebruch, nicht? Und dass ich da mal die Steuer hinterzogen habe, ach naja, und Gott wird es auch nicht so genau nehmen. Also da muss ich Ihnen sagen, da sagt die Bibel ganz knallhart, der nimmt es aber ganz genau, bis ins kleinste Jota dekliniert er durch. Und da ist der schärfste Steuerfahnder ein Dreck geben, wie unser Herr und Gott Sünden aufrechnet. Das ist das, was der natürliche Mensch denkt. Oder der natürliche Mensch sagt, ich meinte, dass man als Mensch nur seine Pflicht tun müsste, nicht? Üb immer Treu und Redlichkeit, nicht? Und dann ist schon alles gut und dann kann ich vor diesem Gott bestehen. Da hilft überhaupt nichts, nicht? Ohne das Blut Jesu kann niemand bestehen. Das ist eben, was so der natürliche Mensch tut. Er ist ein spekulierender Mensch. Und mir wird es manchmal Angst und Bange, nicht? Wenn ich sehe, wie intelligente Menschen, nicht? Was die denken über das Ende ihres Lebens. Ja, also stehe ich doch da eins von Petrus, nicht? Ich sage, wo habt ihr das denn her? Der zuckt mir mit den Schultern. Intelligente Leute, nicht studierte Leute, nicht? Das ist Wahnsinn, wie viel Unkenntnis da ist, Spekulation. Wie der Nehmann hier. Ich meinte, jetzt sollte folgender religiöser Betrieb kommen. Jetzt sagt mir nur so ein Bote und noch nicht mal Elisa selber das Wort, nicht? Ich meinte, aber jetzt bin ich nicht mehr zufrieden, nicht? Das will dann die Welt auch nicht. Wenn ihre kleinen Meinungen, die nichts mit der Bibel zu tun haben, nicht kaputt gehen, dann wird es dann immer bitter. Das leben wir auch immer wieder. Der berühmte Theologe Krummacher, der hat einmal gesagt, der natürliche Mensch gleicht einem Narren, der sich die Karte eines Landes anfertigt, ohne dieses Land zu kennen. Und wenn er dann eines Tages dieses Land besucht, erklärt der Narr, das Land stimmt nicht. Und liebe Brüder und Schwestern, solche Narren gibt es in Bezug auf den Glauben ganz viele, nicht? Die fertigen sich irgendwelche selbstgezimmerten Bildchen von Gott an. Und wenn dann irgendwann sie mit der Realität des Allmächtigen konfrontiert sind, dann sind sie enttäuscht, wenden sich ab, weil das eine nicht mit dem anderen zusammenpasst. Wir haben uns nach der Bibel, ja, die Bibel hat sich nicht in ihren Vorstellungen, von unseren Vorstellungen von Gott zu richten, sondern wir müssen uns mit unseren Vorstellungen von Gott immer nach der Bibel richten, sonst geht es immer daneben. Und das ist wichtig, wenn man zum lebendigen Glauben gefunden hat, wenn man wirklich im Wort gegründet ist, was hier drin steht, dann hat man Gewissheit. Das ist ein ganz wichtiges Element des Glaubens, dass man Gewissheit hat, keine Spekulation mehr über mein ewiges Leben, über mein Ende, was kommen wird nach dem Tod. Wenn ich im wahren Glauben an Jesus stehe, dann habe ich Gewissheit. Glauben Sie mir, ich wäre nicht Pastor geworden, wenn ich nicht absolute Gewissheit über das hätte, dass das stimmt, was hier drin ist. Hätte ich was anderes gemacht, dann wäre ich Jurist geworden oder was ist ich, Börsenspekulant und würde sonst was machen halt. Nee, aber weil ich weiß, dass das hier steht. Und übrigens nicht nur ich, das haben die Brüder und Schwestern im Glauben, nicht? Im Heidelberger Katechismus, Frage 21, die mussten wir noch auswendig lernen im Konfirmandenunterricht, nicht? Da heißt es im Heidelberger Katechismus, was ist wahrer Glaube? Was ist wahrer Glaube? Da heißt es, wahrer Glaube ist nicht allein die sichere Erkenntnis, dass ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit vor Gott geschenkt ist, allein aus der Gnade Jesu Christi willen. Bisschen kompliziert dieser Satz, aber das heißt es, Glaube ist eine sichere Erkenntnis, dass das stimmt, nicht, dass ich Vergebung der Sünden habe und ewiges Leben. Das ist Sicherheit und das muss im Glauben sein. Und diese Sicherheit hat der Nahemann gewonnen. Erst war er ein Mann, nicht, da meinte er nur. Jetzt kommt er aber, sagt er, jetzt weiß ich's, das gibt nur einen Gott, das ist der Gott Israels. Und so ist Glauben, dass man sichere Gewissheit hat. Und das möchte ich an diesem Punkt, an diesem Diptychon dich fragen. Hast du sichere Gewissheit deines Glaubens, dass du ewiges Leben hast? Ich weiß, wie das ist, der Widersacher kommt und der macht Leute schon mal unsicherheitlich. Der will ja unseren Glauben zerstören. Das ist wichtig für den Glauben. Das ist wichtig für den Glauben. Wenn das so sein sollte, dann lass dich nicht in diesen Zweifeln gefangen nehmen. Such einen Bruder, eine Schwester im Glauben auf. Du darfst auch zu dem Pastor dieser Gemeinde kommen, dass wir schauen wollen, dass wir was machen können, damit du Gewissheit im Glauben hast. So wie es sein muss, dass auf meinem Wagen, den ich draußen fahre, genügend Öl drauf ist halt, nicht? Und wenn da nicht genügend Öl drauf ist, ich dann das Öl nachgieße oder in die Werkstatt fahre, so ist es für den Glauben wissen, dass man sichere Gewissheit hat, nicht? Also da darf es keine Zweifel geben. Ihr könnt darüber zweifeln, ob Pastor Latzel der richtige Pastor für diese Gemeinde ist oder weiß der Kuckuck, ob wir eine andere Farbe an die Wand bringen. Da können wir uns streiten drüber, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber im Glauben, in den wesentlichen Dingen, da gibt es keine Meinung, da gibt es nur Gewissheit. Und das macht uns dieses Bild deutlich von dem Nährmann. Vorher, bevor er bekehrt ist, da war er spekulierend, da hat er Meinung gehabt. Nachher ist er ein gewisser Mann. Ein viertes Diptychon. Das Bild liebe ich ganz besonders, nicht? Das ist mir so aufgegangen, nicht? Ein tauber Mann, ein hörender Mann. Ich würde malen einmal einen tauben Mann, der die Ohren zu hat gegenüber dem Wort Gottes. Und ich würde malen einen hörenden Mann, der das Wort Gottes begeistert aufnimmt. Jetzt passt auf, jetzt geht es nämlich genau an euch. Das Tolle an dieser Geschichte ist, an diesem Diptychon, dass der Profi nicht zum Nahemann durchdringt, aber die Amateure ihn dazu bringen, das Wort Gottes zu befolgen. Also der Profi ist der Elisa. Lest bitte mal 2. Könige. Das ist nicht so ein kleiner Typ. das ist ein wundermächtiger, vollmächtiger Prophet halt, nicht? Der geht so ein bisschen unter, weil Elia ebenfalls so stark ist. Aber ich würde fast sagen, das, was die Bibel berichtet, da ist Elisa noch stärker, noch vollmächtiger. Das ist grandios, was das für jemand ist. Zudem kommt Naaman und Elisa lässt es ihm ausrichten. Und das Wort des Profis erreicht ihn nicht. Da ist er taub. Da verschließt er sich. Aber Gott sei Dank gibt es ja die Amateure, die auch noch versuchen, das Wort Gottes zum Naaman zu bringen. Dann zieht er weg, er ist voller Zorn, geht weg. Und dann kommen seine Diener. Man merkt, wie die sich so ganz unterwürfig an ihn ranmachen und sagen so, lieber Vater, bitte, bitte, bitte. Nicht, wenn der Elisa dir was Großes gesagt hätte, du hättest doch, bitte, bitte, tu es doch, bitte, bitte. Sie flehen ihn an, sie betteln die Amateure des Wortes Gottes halt, damit er das Wort Gottes befolgt. Und was tut er? Auf das Flehen seiner Diener gehorcht er. Das ist ein gigantisches Bild, nicht? Wie der Profi es nicht ausrichtet, aber die Diener. Also hätte ich auch sagen können, Gott hätte das ja auch machen können. Er sagen, okay, Elisa sagt das Wort, der läuft zum Fluss, macht das, wäscht sich, kommt zurück. Nein, Gott sagt das ganz bewusst hier in seinem Wort, nicht? Die Diener müssen es erst tun. Und das ist eine unangenehme Situation, eine ganz unangenehme Situation. Erstens ist das ihr Chef. Ich kenne jemanden, der hat eine große Firma mit 300 Leuten, ist wiedergeborener Christ. Die müssen alle 2 Monate ganze Mannschaft antreten, dann macht er Andacht mit denen. Gut, der bezahlt die ja, da kommen die alle, ob das Muslime sind, die treten alle an, ist zwar freiwillig, aber klar, wenn der Chef einlädt, dann bleibt keiner weg, nicht? Die kommen alle, der hat die Möglichkeit, so, das ist in Ordnung. Ja, das ist aber auch einfach, er ist ja der Chef, am Monatsende gibt es die Kohle. Aber das wissen wir auch andersrum, die andere Situation ist schwierig. Wenn der Chef nicht wiedergeboren ist und wenn wir dem das Evangelium bezeugen wollen und der noch Macht über uns hat, das ist schwierig, aber die gehen hier zu ihrem Chef hin. Und nochmal, das ist jetzt nicht einer, der in Tarifverträge gebunden ist, damalige Zeit, der konnte mit einem Federstrich der Leben beenden. Das ist nicht leicht und trotzdem tun sie es. Ist es auch nicht angenehm. Erstens ist es nicht leicht, weil es der Chef ist und zweitens nicht angenehm, weil der Typ ist ja todkrank, der hat Aussatz. Also die gehen zu einem hin, der eine ansteckende Krankheit hat. Es war so, also früher so, dass übrigens die Aussätzigen, ja, zumindest in Israel, in Aram war das ein bisschen anders, da mussten die Menschen, damit sie nicht anstecken, einfach Abstand halten. Aber die müssen jetzt in Sprachweite rein. Die müssen dieses Unangenehme, dieses ja überbringen, halt, dass sie sagen, okay, Mensch, der ist krank, trotzdem setzen sie sich mit ihm auseinander. Und es ist nicht ungefährlich, denn der Typ ist geladen. Zweimal heißt es hier halt nicht, da kommen wir gleich noch zu, er wurde zornig und ging weg im Zorn. Also wenn es eh schon schwierig ist, jemanden vom Wort zu erreichen, dann erst recht, wenn er jetzt wütend ist über das Wort Gottes, über die Kirche und über Pastor Latzl und weiß der Kuckuck was nicht. Und dann will man doch im Evangelium erreichen und morgens zu St. Martini einladen. Halt, ne? Und doch tun das diese Diener, die hier sind. Und das ist das Tolle halt, nicht? Dass es wirklich Phasen gibt, wo das Wort zu Menschen nicht durchdringt. Wo die dollsten Evangelisten und die größten Profis keine Chance haben. Aber wo die Diener, wo die ganz Kleinen, die Amateure in der Lage sind, jemanden dazu zu bringen, das Wort Gottes zu befolgen. Und das ist das, was du mitnehmen darfst aus diesem Diptychon, wenn du vielleicht auch mit so einem Menschen zu tun hast. Vielleicht mit einem Vorgesetzten, wo du dich nicht traust. Vielleicht mit einem kranken Menschen, der dir unangenehm ist. Oder vielleicht mit jemandem, der so voller Zorn ist. Geh nochmal hin. Du, der Amateur, der du gar nicht so gut reden kannst, vielleicht gar nicht so theologisch gebildet bist, ruf denjenigen nochmal dazu auf, dass er sich ans Wort Gottes hält, auf dass er gesegnet und gereinigt werden kann. Das zeigt uns dieses Bild vom tauben, von hörenden Mann, von diesem Naaman. Ein fünftes Diptychon, ein Doppelbild wieder, nicht auch so gegeneinander stehend halt, nicht vor der Bekehrung, nach der Bekehrung. Naaman, ein zorniger Mann, ein anbetender Mann. Nicht, was für eine Veränderung. Und so ist das ja auch nicht. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, ist alles neu geworden. Vor der Bekehrung, vor dem Finden zum lebendigen Gott in Israel, ist er ein zorniger Mann und hinterher ist er anbetend. Da sagt er, es gibt nur einen Gott. Was für eine Veränderung. Aber das tut es, wenn man eben zum Wort gefunden hat. Aber solange man nicht zum Wort gefunden hat und nach dem Wort lebt, solange bleibt man im Zorn. Das ist nicht meine Sache, die ich jetzt hier so quer rein interpretiere in diesen Text. Nein, das sagt die Bibel. Epheser 2 heißt es, wir waren Kinder des Zornes von Natur wie die anderen. Wir waren Kinder des Zorns der Natur wie die anderen. Das heißt, bevor wir bekehrt sind, da leben wir in einem Leben des Zornes. Und das ist so, nicht? Wir sind wütend über das, was nicht klappt. Wir sind zornig darüber, dass wir sterben müssen, nicht? Wir missgönnen dem anderen. Das ist ein Leben voller Zorn. Aber wenn man zu Jesus gefunden hat, wenn man beim lebendigen Gott ist, dann ist man davon gelöst. Leben des wiedergeborenen Menschen hat der Zorn keinen Platz. Auch das ist nicht meine Auslegung, das sagt die Bibel immer und immer wieder. Bitte nehmt mal zu Hause eure Konkordanz und schlagt mal nach, überall wo Zorn geht, und lest das dann in der Bibel nach. Wo überall Zorn steht, nicht, da heißt es zum Beispiel nicht Epheser 4, Zorn und Lästerungen seien fern von euch. Oder 1. Timotheus 2, wir sollen beten mit heiligen Händen ohne Zorn und Zweifel. Oder Jakobus 1, Vers 20, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Wir sollen vom Zorn lassen. Denn wenn man zum lebendigen Gott in Jesus Christus gefunden hat, dann nimmt einem der Heilige Geist der Zorn. Denn da, wo der Geist Gottes ist, ist kein Zorn. Und das ist das Wunderbare einfach auch, dass wir davon lassen dürfen. Dass wir ein Leben nicht führen müssen in Zorn, in Wut, sondern in Freude, in Anbetung. Dazu sind wir befreit durch den Heiligen Geist. Übrigens, auch das ist ein guter Ratschlag der Bibel. Epheser heißt es da, dass wir nicht die Sonne untergehen lassen sollen über unserem Zorn. Das gilt für die Ehe, aber das gilt auch für jeden Konflikt. Möglichst immer schauen, dass der Zorn nicht bleibt. Und das ist die Botschaft aus diesem Diptychon für dich. Vielleicht hast du ja bei den ersten vier Punkten gesagt, das ist doch alles wieder nichts für mich. Ich bin ein missionarischer Mensch. Ich spreche alle an, auch meinen Chef halt nicht. Und ist ganz klar, das weiß ich auch. Der erste Punkt ist mir alles klar. Nicht? Aber vielleicht ist in deinem Herzen irgendwo noch Zorn. Irgendwas Wütendes, was nicht ausgeräumt ist. Lass ab vom Zorn. Geh vom Zorn in die Anbetung. Ein sechstes Diptychon. Naaman, ein antisemitischer Mann, ein israelfreundlicher Mann. Auch das ist etwas ganz Deutliches. Wenn ich zum lebendigen Glauben finde, dann werde ich vom Antisemiten zum Israelfreund. Vom Antisemiten zum Israelfreund. Das sehen wir hier nicht. Also er macht Israel schlecht. Sind nicht Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel? Nicht? Ganz klare anti-israelitische, antisemitische Äußerung. Nicht? Was will ich auch von denen? Man darf auch nicht vergessen, die Aramäer waren die Feinde des Volkes Israel. Der kämpfte mit Heeresmacht gegen die. Ein Antisemit. Auch wenn es nur so eine kleine Äußerung ist. Aber wie wandelt sich das nicht? Als er die Wahrheit des Wortes Gottes entdeckt hat, da kommt er und sagt, es gibt keinen anderen Gott als allein in Israel. Und das ist auch so, wenn ich bekehrt bin, dann wird es so werden, dann kann ich das Volk Israel nicht mehr hassen. Das war übrigens ein Indikator auch im Dritten Reich, nicht? Das haben wir die bekennende Kirche auch klar und deutlich gemacht, nicht? Die haben sofort gemerkt, was hier läuft, nicht? Bei den Nazis, Entjudaisierung des Alten Testamentes, des Neuen Testaments und Wahnwitz halt nicht. Das ist gegen Christus, das ist nicht echt, das kann nicht echt sein. Und das werdet ihr sehen. Der Widersacher richtet sich immer wieder gegen das Volk Israel. Er schießt immer wieder dagegen. Nicht, dass Israel alles richtig macht. Das heißt nicht, dass man alles gut findet, was irgendein Jude irgendwann getan hat. Aber zu sehen, Antisemitismus ist dann nicht mehr möglich. Und übrigens, darin sind sie alle geeint. Die pöbelnden Rechten wie die intellektuellen Linken. Allesamt Antisemiten, wenn sie nicht bei Jesus Christus sind. Das ist ein Zeichen für Nichtwiedergeburt. Dass man da eben, wenn man auf der Seite des Widersachers steht, auch sich gegen das Volk Gottes wendet. Aber wenn es eben anders ist halt, nicht, wenn ich zum Glauben gefunden habe, dann werde ich zu einem Freund Israels. Nicht nochmal zu einem, der alles gut und richtig findet, was ich militärisch da im vorderen Orient von den Israelis getan wird. Aber ich werde ein bedingungsloser Freund Israels sein. Freunde sagen sich auch gegenseitig Dinge, die nicht in Ordnung sind, aber man ist jemand, der den anderen lieb hat. Übrigens, das hat unser Volk ja auch erlebt und das hat Gott in seiner Schrift gesagt. Gesegnet sind die Menschen, die Israel segnen. Und verflucht sind diejenigen, die Israel verfluchen, die gegen sie stehen. Das haben über die 3000 Jahre Kirchengeschichte, lesen Sie mal das, die Geschichte des Volkes Israels, nicht, wie das alle Völker haben erleben müssen. Nicht? Wie wir das auch erlebt haben. Nicht? Ich sage, unsere Kirche ist ein Zeichen dafür, dürfen wir nie vergessen, wie wir 1944 in Schutt und Asche gelegt worden sind. Und das war nicht deshalb, weil die oberste Heeresleitung der deutschen Wehrmacht ein paar Fehler gemacht hat bei der Luftabwehr. Dass diese Kirche in Schutt und Asche war, war ein Zeichen des Strafgerichtes, denn hier in dieser Kirche haben deutsche Christen gewirkt und haben von all diesem Blödsinn erzählt, von dieser Kanzel herunter. Und Gott lässt sich nicht spotten. Und andersrum, als unser Volk angefangen hat, nicht, dass den Staat Israel, das Volk Israel zu unterstützen, wir sind ja einer der größten Geldgeber, das sind auch wir gesegnet worden. Und die 50er und 60er Jahre mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, das ist nicht nur, weil wir so intelligent sind, mit so starken Händen arbeiten und sowas. Das ist vor allen Dingen der Segen Gottes, der in der Beziehung zu Israel lebt. Und auch das wird deutlich eben in dieser Naaman-Geschichte halt, nicht, dass man sich da verändert. Wenn ich zur Bedeutung des Wortes Gottes gefunden habe, wenn ich die Wahrheit des Wortes Gottes gefunden habe, dann werde ich zum Israel-Freund. Und das darfst du wissen, wenn du Israel segnest, dann wirst du gesegnet sein. Und ein siebtes und letztes, ein siebtes und letztes Diptychon, das ich Ihnen zeigen möchte, Naaman, ein alttestamentlicher Mann und ein neutestamentlicher Mann. Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen würde, aber das ist mir so deutlich, dass es genau diese beiden Elemente eben auch in dieser Geschichte gibt. Ein alttestamentliches Element, das brauche ich nicht zu erläutern, ist ja Text des Alten Testaments, steht im zweiten Buch Könige, gehört eben zu den 39 Büchern des Alten Testaments. Aber das ist eben auch eine Geschichte des Neuen Testamentes. Wir haben ja immer wieder gesagt, nicht? Wir finden Jesus, wir finden das Evangelium, gerade auch im Alten Bund, immer und immer wieder. Und hier ist es ja so, nicht? Hier wird jemand durch den Gehorsam auf das Wort Gottes rein von seiner todbringenden Krankheit, weil er das Wort Gottes hört und tut. Und so ist es genau im Evangelium. Wenn wir das Wort Jesu hören und tun, es nicht nur akustisch wahrnehmen, sondern umsetzen in unserem Leben, dass wir dann rein werden von der todbringenden Krankheit, die uns bedroht, nämlich von der todbringenden Krankheit der Sünde. Naaman war bedroht vom Aussatz, aber wir alle sind bedroht von der Sünde. Da sind wir genauso beklebt und befleckt mit. Aber wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, dann ist das abgewaschen. Dann ist das abgewaschen und dann sind wir rein. Deshalb ist es auch ein neutestamentlicher Text. Jetzt werden Sie vielleicht denken, naja, das hat der Latzl jetzt so an die Predigt rangehangen. So christologischer Rattenschwanz zum Ende der Predigt. Außerdem wollte er nicht 6 Punkte haben, sondern 7 Punkte, weil das die vermeintliche Vollzahl ist halt nicht. Er musste ja sein, aber ansonsten war es vielleicht ganz gut. Nein, das ist nicht dran geklebt. Ich will Ihnen erzählen, wer das genauso sieht. Der größte Deutsche, der je gelebt hat, Martin Luther. Das ist ein unglaubliches Schlitzohr auch gewesen. Es war ein brillanter Intellektueller, der Theologe. Genug Gutes, aber der war auch ganz schlitzohrig, der Martin Luther, nicht? Der Martin Luther übersetzt diese Geschichte. Und der schnallt das natürlich, dass hier ganz viel Evangelium drin steckt. Dass dieses Untertauchen, Reinwerden vom Aussatz genau schreit, dass das Reinwerden von der Sünde. Und dann macht Luther etwas, was er sonst nie tun würde. Er wird so ein bisschen textuntreu. Normalerweise hat er ja den Urtext, das Hebräische, das Griechische, ganz wortgenau übersetzt. Aber an dieser Stelle wird er so ein bisschen ungenau, denn hier steht natürlich, so wie Sie es vorlesen haben, da steht drin, und er tauchte sich 7-mal unter. Tauchte sich selber unter. Und da geht Luther hin, da steht übrigens bis zu der Übersetzung 1912 im Luthertext noch drunter, da hat er hingeschrieben, und er taufte sich 7-mal unter. Er taufte sich, nicht? Und das hat Luther nicht gemacht, weil er da irgendwie, Melanchthon hat ihm ja beigesessen und so, da waren ja viele Leute, sondern das war jetzt kein Fehler, kein Schreibfehler, sondern er wollte das deutlich machen, nicht? So deutlich machen, auch wenn er sprachlich so ein bisschen ungenau wird, nicht? Um die Verbindung zum Neuen Testament zu bringen halt, nicht? Zu sehen, hier ist ganz viel Evangelium im Alten Testament, hier ist beides, alter Bund und neuer Bund, Naaman, ein alttestamentlicher Mann, ein neutestamentlicher Mann. Und genau das, was Luther hier versucht hat, deutlich zu machen, mit diesem wunderbaren Kunstgriff, nicht tauchen und taufen zu verwechseln, sagen, er taufte sich nicht 7-mal im Jordan, das trifft es genau. Es ist genau der Punkt, nicht? Hier ist ganz viel vom Evangelium. Das ist unsere Geschichte, diese Naaman-Geschichte. Das ist nicht nur eine Erzählung von vor knapp 3000 Jahren, sondern das sind wir. Wir waren Menschen, die dem Wort Gottes nicht gehorsam waren. Und durch die Gnade Gottes sind wir zum lebendigen Glauben gekommen, waren dem Wort Gottes gehorsam. Und dann sind wir tatsächlich geistlich getauft worden mit dem Heiligen Geist und sind rein geworden von all unserer Schuld, von all unserer Krankheit, von der Sünde und können nun an der Anbetung Gottes stehen. Dass die 7 Diptycha, die ich Ihnen aus dieser Geschichte vorstellen wollte. Diese 7 Doppelbilder. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, wir wollten wie so einen kleinen virtuellen Rundgang durch so ein Museum machen, wo wir kurz stehen bleiben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich habe Ihnen jetzt 7 Bilder vor Augen gestellt. Bei dem einen oder anderen werden Sie gesagt haben, hey, spricht mich an. Das andere war vielleicht richtig, aber hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ich möchte Sie um eins bitten. An dem Bild oder an den 2 oder 3 Bildern, den 2, 3 Diptycha, die Gott Ihnen gesagt hat, wo Sie gemerkt haben, dass Sie angesprochen sind. Da verharren Sie vor. Da bleiben Sie jetzt nochmal vorstehen und nehmen das an, was Gott Ihnen gesagt hat. Und setzen Sie das um. Ob es das war im 1. Punkt zur Bekehrung, im 2. Punkt zum Hochmut, zur Gewissheit im 3. zum Hören auf das Wort Gottes, zum Zorn im 5. oder zur Israelfreundlichkeit. Das, was Sie gehört haben aus dem Wort Gottes, das setzen Sie um. Ich möchte so die Predigt auch enden, diesen Rundgang durch dieses virtuelle Museum vor diesen 7 Diptycha mit dem Wochenspruch, mit dem wir schon begonnen hatten. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem allmächtigen und auferstandenen Herrn. Amen.